Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir machen weiter an unserem Thema Buddha-Natur. Alle Wesen haben diese Qualität in sich und können sie im Prinzip auch entwickeln. Das letzte Mal habe ich ja ein bisschen begonnen, an den Widersprüchen zu arbeiten, wie das denn eigentlich so in der Realität aussieht mit der Idee, dass alle Wesen Buddha-Natur haben und natürlich auch das ganze Potenzial entwickeln können. Wir haben angefangen, uns die Situation der Frau anzuschauen oder der Frauen. Ausgehend von der Frage, in dem Text sind ja eigentlich nur Männer adressiert. Und dann könnte man natürlich bösartigerweise die Frage stellen, okay, und wie sieht es jetzt eigentlich mit den Frauen aus? Und die Antwort ist, Frauen haben auch Buddha-Natur. Ja, also ich finde, da habt ihr echt Glück gehabt. Weil erstens, ich habe mir jetzt die ganzen Texte nochmal durchgeschaut, kein einziger Text in meinem Buch ist von einer Frau geschrieben worden. Punkt 1. Dann habe ich mal überlegt, okay, wie ist es eigentlich mit weiblichen Lehrerinnen innerhalb des Buddhismus? Und da gibt es ein interessantes Phänomen und das ist so ein bisschen diese Widersprüchlichkeit in den Texten, finde ich. Weil Texten ist es klar, oder wie wir es interpretieren, ist es klar, dass auch Frauen damit gemeint sind, obwohl sie nicht explizit erwähnt sind. Aber es steht alle Wesen und Frauen sind ja auch Wesen, also fallen sie damit drunter. Aber jetzt zur Frage zurückkommen, wie sieht es eigentlich mit Lehrerinnen aus? Und da gibt es ein interessantes Phänomen. Wenn ich mir jetzt Zen-Lehrerinnen aus Japan anschaue, fällt mir keine einzige ein. Das sind alles nur alte Männer. Wenn ich mir tibetische Lamas aus Tibet beziehungsweise aus, also aus Nepal, Indien, also aus dem Exil anschaue, dann fällt mir nur eine einzige Frau ein und sonst sind das auch alles nur Männer. Wenn ich mir dann die Theravada-Lehrer aus den Theravada-Ländern, Sri Lanka, Burma, Thailand anschaue, fällt mir überhaupt keine Frau ein. Außer eine eigentlich, in der Saya-Ubakin-Tradition gibt es die Ma Saya, da ist eine Laienlehrerin. Immerhin eine. Und das spiegelt offensichtlich sozusagen diese asiatische Seite wider, dass es da offensichtlich auf der Ebene der Lehrenden keine bis Ausnahmen gibt. Wenn wir in den Westen schauen, also ich sage jetzt mal nach Amerika, weil da gibt es die meisten buddhistischen Lehrer und Lehrerinnen, in meiner Wahrnehmung, da gibt es in all diesen Traditionen also im Zen, hätte ich gesagt, gibt es auch einen Überhang von Männern, aber es gibt auf jeden Fall auch Zen-Lehrerinnen. Im Tibetischen ist es so, dass dass die meisten tibetischen Lehrer Tibeter sind, also gibt es einen Überhang von Männern. Aber Frauen, die in tibetischen Linien unterrichten, aber in der Regel nicht auf der Ebene eines Tulku, also eines wiedergeborenen Lamas. Also westliche Frauen als Lehrerin gibt es auch. Die sind aber dann eher so untergeordnet. Und im Theravada ist ja der Theravada in Amerika oder im Westen, also in Westeuropa, also in Europa, sehr dominiert von einer Laienlehrerkultur. Ja, also wenn wir ausgehen jetzt, ich sage jetzt mal von Jack Kornfield, Joseph Goldstein und Sharon Salzberg, die ja diese Vipassana-Tradition in den Westen hineingebracht haben, dann würde ich fast sagen, gibt es da mindestens 50% Frauen, vielleicht sogar mehr als Männer, bin ich mir unsicher. Also da gibt es, das ist eigentlich die einzige Tradition, die mir einfällt, wo es die meisten Lehrer, also wo es mindestens gleich viele Lehrerinnen gibt innerhalb dieser buddhistischen Lehrerszene. In Deutschland gab es eine ganz bekannte Lehrerin innerhalb des Theravada, das war die Ayakema. Die hat innerhalb Deutschland, ist sie sehr bekannt geworden durch ihre Buch Veröffentlichungen. Aber sonst sieht es eigentlich auch im Westen, da bin ich nicht ganz up to date, aber das, was ich überblicke innerhalb des, also der Mönchslehrer und Nonnenlehrerinnen innerhalb des Theravada, auch eher männerdominiert aus. Das heißt also, ich weiß gar nicht, ob in der Tradition vom Sumedho, das ist also die Lehrtradition aus Thailand von Ajahn Chah, der ursprünglich ein Vietnam-Veteran war und dann in Thailand buddhistischer Mönch wurde und dann nach England gegangen ist und dort, glaube ich, wie gesagt, ich bin nicht ganz up to date, aber 4 Klöster gegründet hat und ein Kloster sogar auch in der Schweiz, das Dhammapala, ich glaube Dhammapala heißt es, weiß nicht genau mehr. Ich glaube, das sind alles Männerklöster. Also da gibt es, glaube ich, nur Mönche. Ja, also eine Nonne habe ich da eigentlich noch nicht gesehen. So, also das ist so ein bisschen der Überblick und das ist so offensichtlich dieser Widerspruch. Ja? Also in der Theorie könnte man die Theorie so definieren, Frauen sind da natürlich auch gemeint. In der Praxis hat sich das offensichtlich in der Geschichte so nicht manifestiert. Punkt 1. Das finde ich ein interessanter Aspekt. Der andere Aspekt, worauf ich Bezug nehmen wollte, war die Frage, die das letzte Mal aufgetaucht ist von der Christine. Wie hat das eigentlich angefangen, dass die Männer die Frauen so dominiert haben? Weil unser Beispiel war ja die Situation von Frauen in Indien, durchaus zur Zeit des Buddha. Und dass der Buddha, offensichtlich gab es da noch einen gewissen Freiraum, das heißt, er war wohl meines Wissens der einzige spirituelle Lehrer zu seiner Zeit, der einen Nonnenorden zugelassen hat. Das war historisch wohl eher außergewöhnlich. Leider hat dieser Nonnenorden nicht so lange überlebt in dieser Art und Weise. Aber immerhin. Und die Frage ist natürlich entstanden, also wie kam das eigentlich, dass die Frauen den Männern so weit untergeordnet wurden, dass es einerseits gab es ja so 2 Modi, wie Heiraten zustande gekommen sind. Der eine Modi war, dass die Braut gekauft wurde. Das war das sogenannte Brautgeschenk. Das heißt also, man hat seine eigene Tochter verkauft, entweder aus wirtschaftlichen Gründen, ja, wahrscheinlich nur aus wirtschaftlichen Gründen, oder es war so eine Art Tauschhandel, dass man also eine Arbeitskraft durch das Geld ersetzt hat. Das heißt, die Tochter als Arbeitskraft hat man verloren, dafür hat man Geld vom Bräutigam bekommen, der eine neue Arbeitskraft bekommen hat. Und in den Texten taucht dann oft dieser Eigentumsbegriff auf, dass also die Frau so wie Vieh Eigentum des Mannes ist. Ja, also als Extremvariante. Und dann hat sich den Bogen ausgehend offensichtlich vom Brahmaismus bis in die heutige Zeit hat sich dann das System offensichtlich in Indien geändert. Das heißt, es gab dann also die Mitgift. Das hatte was damit zu tun, dass man, wenn also ein Mann aus einer höheren Kaste eine Frau aus einer niederen Kaste heiratet, dass die Frau und ihre Familien durch diese Heirat aufgewertet wird, sprich Teil der höheren Kaste wird. Und daraus hat sich ein extremes Business in Indien entwickelt, wo das alles erstens arrangierte Ehen sind und zweitens, wo eigentlich die Eheleute sich überhaupt nicht kennen, sondern das wird nur von den Vätern, also der Väter, ausgehandelt und das läuft also nur über Fotografien und dann geht es eigentlich nur um die Qualifikationen der jeweiligen Personen und das wird dann ausgehandelt und der entscheidende Punkt ist, dass also die Väter der Töchter immens viel Geld zahlen müssen, also teilweise ein 6-faches Jahreseinkommen. Das ist so der Preis aktuell soll es sein. Also aktuell heißt, auf die Bücher, auf die ich mich beziehe, sind vielleicht 20 Jahre alt oder 10. Und dann gibt es das tragische Erscheinungsbild, wenn dann eine Familie, also eine Familie der Braut, nicht zahlen kann, werden Kredite aufgenommen. Das heißt, diese Familien müssen sich extrem verschulden. Oder sie zahlen mal, machen mal eine Anzahlung. Und wenn dann weitere Forderungen der Familie von den Bräutigam kommen, also dass sie doch den Rest zahlen sollen und so, und die können das nicht, dann gibt es das Phänomen der Mitgiftmorde. Das heißt, und das ist ein extrem zunehmendes Phänomen in Indien gewesen. Aktuell soll es wohl weniger geworden sein, aber bis vor ein paar Jahren war das extrem häufig und es wurde nicht mal Statistiken geführt. Das heißt, es wurde auch gar nicht über Mord gesprochen, sondern das waren alles Selbstmorde, wo dann also die Frauen mit Benzin übergossen wurden, angezündet wurden, erdrosselt wurden. Also ganz grauslich eigentlich. Und alles nur aufgrund einer wirtschaftlichen Grundlage. Das heißt, der Bräutigam hat nicht genug Geld bekommen. Das heißt, diese Art von Business hat dazu geführt, dass das offensichtlich für viele Männer aus höheren Kasten ein Weg war, um an viel Geld zu kommen, mit dem sie dann ihre eigene Existenz begründen konnten. Und das Interessante ist, dass das nicht nur in wirtschaftlich benachteiligten Kasten stattfindet, sondern in sich durch alle Kasten durchführt. Und die Extremen sind eigentlich die höher gestellten Kasten in den Städten, also Ärzte, Anwälte und so, die dann damit ihre erste Praxis finanzieren. Also ganz düsteres Kapitel. So, das war so ein bisschen der Bogen, den wir das letzte Mal gemacht haben und die Frage geblieben, wo hat das alles begonnen? Und das ist jetzt, finde ich, interessant. Also ich bin da jetzt nicht wirklich der Profi dafür, aber das bringt so mich zu einem Zyklus, zu einem Teil meiner Vergangenheit. Ich habe ja Psychologie in Berlin studiert und das war ein Institut, was also noch ein Abkömmling der 68er war. Und eine der interessanten Eigenschaften dieses Instituts war, dass das Hauptstudium in Projektstudium abgelaufen ist. Das heißt, man konnte sich für 3 Semester in ein Projekt einschreiben und hat dann eine Theorie-Einführung, die Thematik bekommen und hat dann also 2 Semester in diesem Bereich auch als Student Praktikas gemacht eigentlich. Das heißt also mit 16 Wochenstunden ein ganzes Jahr durch. Und das war eine Praxisausbildung, die in der Weise, als eigentlich nur in 3 Instituten in Deutschland gab, also Bremen, Hamburg meines Wissens, und ja, einen extremen Praxisbezug halt hatte, und das fand ich sehr spannend. Ich habe mich für das Psychiatrieprojekt also entschieden und habe da meine Ausbildung gemacht. Und parallel gab es aber noch ein Projekt, das nannte sich Frauenprojekt. Und das Spezielle an diesem Projekt war, dass keine Männer dort zugelassen waren. Das war also rein nur für Frauen. Ja? Und ja, und das haben die Männer offensichtlich im Institut so akzeptiert, dass es gab einen ziemlichen Frauenblock, der nur für sich war. Und deswegen, ja, also, und die Thematik, wie das Patriarchat entstanden ist, ist offensichtlich jetzt in der neueren Literatur von Frauen bearbeitet worden, die in diesem Bereich wissenschaftlich forschen. Das heißt, es gibt jetzt an vielen Hochschulen schon Schwerpunkte für Frauenforschung und aus diesem Bereich, also da habe ich mich jetzt ein bisschen eingelesen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise es gibt eine sehr interessante Schrift, also Soziologin, die Maria Mies, die auch in den 68ern, also aus den 68ern kommt. Und ursprünglich, also die genauen Daten müsste man nachlesen, aber was ich im Kopf habe, ist, dass ich glaube 3 Jahre in Indien war, am Goethe-Institut Deutsch unterrichtet hat und dort mit sehr, sehr vielen Inderinnen in Kontakt kam und dort diese indische Kastenwelt kennengelernt hat und die Benachteiligung der Frauen. Das war Pi mal Daumen so um 63. Dann ist sie nach Deutschland zurückgekommen, hat also hier bei ihrem Professor, bei dem sie studiert hat, einen Dissertationsvorschlag eingebracht, und zwar diese Situation der Frauen zu erforschen in Indien. der fand das super und dann ist sie sozusagen wieder zurück, hat ihre Dissertation über indische Frauen und ihre Benachteiligung in der indischen Gesellschaft geschrieben und ist dann direkt um 68er wieder zurück nach Deutschland und ist dort also mit dieser ganzen Studentenbewegung in Kontakt gekommen und hat sich dann dort politisiert. So, das ein bisschen zu ihrer Biografie. Und sie hat ein eigenes Buch, also sie hat mehrere Bücher zu indischen Frauen geschrieben, aber das bekannteste heißt einfach nur Indische Frauen zwischen Unterdrückung und Befreiung. Und dort beschreibt sie die Situation der indischen Frauen als auch der indischen Frauenbewegung. Also sehr spannend. Hat schon einige Zeit hinter sich. Ich weiß gar nicht, wann das ursprünglich geschrieben wurde, aber es ist so ein bisschen ein Klassiker. 86 ist es rausgekommen. Nein, die erste Auflage war 73, also noch so an diesen Auswirkungen der 68er Zeit. Und dann hat sie ihr Hauptwerk, das ist 86 rausgekommen, das ist Patriarchat und Kapital, nennt sie das. Und das ist diese Verbindung zwischen Frauenforschung und gesellschaftlicher Forschung oder Soziologie. Und das sind so ein bisschen meine Grundlagen. Beziehungsweise es gibt es noch eine andere Grundlage. Es gibt eine ZDF-Dokumentation zu dem Thema Patriarchat. Die dauert 9 Minuten. Ist eigentlich so ein Zusammenschnitt aus einer größeren Dokumentation, aber gibt so ein bisschen einen Überblick, ja, und ist halt sehr aktuell offensichtlich. Und das sind so meine beiden Theoriestränge, die da jetzt zusammenkommen, wo ich jetzt versuche, diese Frage zu beantworten. Und die Frage führt uns natürlich in die Steinzeit. So, also das heißt, die Zeit vor, Pi mal Daumen, 10.000 vor unserer Zeitrechnung. Ja, also als es noch Jäger und Sammlerinnen gab. So, und das Interessante ist, die Maria Mies geht davon aus, es gab zu dem Zeitpunkt schon eine geschlechtsspezifische Aufgabenteilung. Das heißt, die Frauen waren die Sammlerinnen und die Männer waren die Jäger. Und die Jäger waren natürlich die Starken. So, das ist so ein bisschen das Bild, was sie verkauft. Jetzt in dieser ZDF-Dokumentation gehen die aber davon aus, dass es offensichtlich ganz viele Funde gibt, die sagen genau eigentlich, dass diese Aufteilung gar nicht stattgefunden hat. Das heißt, dass Frauen sehr wohl gleichberechtigt auch zur Jagd mit den Männern gingen, weil ja diese Kleingruppen, also diese Sippen, die waren so klein, dass sie sozusagen größere Tiere nur als Gemeinschaft erlegen konnten. Und insofern war es notwendig, dass die Frauen mit auf zur Jagd gegangen sind. Das heißt, die waren relativ noch gleichberechtigt in dem Punkt. Das ist der eine Punkt, wo es sozusagen unterschiedliche Einschätzungen gibt. Ich vertraue jetzt mal dem ZDF, dass das die aktuelleren Daten sind, weil ja die Datenbasis, auf die sich Maria Mies bezieht, einfach schon einige Zeit älter sind. Dann, was auch interessant ist, unser Bild von diesen Jägern ist das, dass die sozusagen die wichtigsten Leute dort waren bei der Nahrungsversorgung der Sippe oder dieser erweiterten Familiensysteme. Und auch das stimmt so nicht. Auch das ist interessant. Das heißt, eigentlich haben die Frauen die Sippen versorgt. Das heißt, die haben 80%, sagt man, also ich weiß nicht genau, wo die Zahl her haben, weil hat ja niemand Statistik geführt, ja, so irgendwie in der Höhle eingeritzt, so irgendwie, oder wie? Kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Aber in diesen Beiträgen wird gesagt, beziehungsweise auch bei der Maria Mies, wird so gesagt, dass die Hauptnahrung waren Dinge, die sie gesammelt haben, also Früchte und diese ganzen Sachen. Und zusätzlich gab es dann Fleisch. Das heißt, das Fleisch war eigentlich so ein Extra. Das heißt, die Hauptnahrungsversorgung haben eigentlich schon die Frauen beigebracht. So. Und das geht offensichtlich so tausende von Jahren bis zur neolithischen Revolution. So, das passiert dann irgendwie so zwischen 10.000 und 9.000 vor unserer Zeitrechnung. Das heißt, und da gibt es jetzt so mehrere Aspekte, die offensichtlich dazugekommen sind, wo man auch nicht genau weiß, warum oder so, aber man weiß einiges. Das erste ist der, dass es eine Klimaveränderung gab. Das heißt also, die Eiszeit ist in eine Wärmzeit gekommen und dadurch ist das Wetter viel, viel stabiler geworden und offensichtlich bessere Bedingungen, um anzubauen. Okay, nehmen wir mal so wahr. Ich meine, niemand war dabei, insofern weiß man nicht wirklich, wie das passiert ist, aber irgendwie sind sie draufgekommen, Getreide anzusehen und wachsen zu lassen. Das heißt, man ist von diesem Status Sammler und Jäger übergegangen zu diesem Status Ackerbau und Viehzucht. Und dort gibt es so eine Aufteilung, dass die Frauen eher für den Ackerbau zuständig waren und die Männer für die Viehzucht. Und genau an diesem Punkt ändert sich jetzt irgendetwas. Das heißt, also das geht dann auch wieder ein paar tausend Jahre. Und dann ab 3000, Pi mal Daumen, also ab der Bronzezeit. Ja, wobei die Zahlen muss man auch mit Vorsicht so genießen, weil in unterschiedlichen Regionen, Weltregionen, waren die Zeiten unterschiedlich. Ja, also die in Asien sind früher auf die Bronze gekommen, die in Europa, also hier in Österreich, die sind halt irgendwie schon ziemlich spät dran gewesen. Anyway, aber Pi mal Daumen so zur Orientierung. Und da kann man jetzt feststellen, dass die Männer und die Frauen nicht mehr das Gleiche gegessen haben. Und das interpretiert man, dass es da offensichtlich einen Statusunterschied gibt. Das heißt, die Männer waren viel, viel besser versorgt. Und das kann man nachweisen durch irgendwelche Knochenuntersuchungen oder so, als die Frauen. Und man geht davon aus, dass die Frauen erstens extra gegessen haben, zweitens im Nachrang gegessen haben, sprich das, was übrig geblieben ist, und drittens nicht so viel Eiweiß, also Fleisch, abgekriegt haben wie die Männer. Und das interpretiert man, dass es da offensichtlich in diesem Zeitraum zwischen 9000 bis 3000 eine Verschiebung der Machtverhältnisse gab. Das heißt, dass es in diesem Zeitpunkt irgendwie eine Unterordnung der Frauen unter die Männer oder die Männer mehr Macht hatten als die Frauen. So, also das sind so, sage ich jetzt mal, die Hard Facts. Und jetzt ist die Frage, wie kam das aber? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Theorien. Die Theorie von der Maria Mies ist die, dass die Männer, weil sie ja davon ausgegangen ist, dass die Männer waren ursprünglich, also so als die Jäger, dass die die besseren Waffen hatten als die Frauen. Also und die bessere körperliche Ausstattung und dadurch durch den Waffengebrauch mehr Macht hatten. Sprich, es geht eigentlich darum, es ging um die blanke Gewalt. Das heißt, die haben einfach die Schwächeren unterdrückt, aufgrund ihres eigenen Vorteils. Das ist so die Darstellung von der Maria Mies. Also das heißt, damit die Männer ein gutes Leben haben, brauchten sie Leute, die sie bedienen. Und das haben sie sozusagen das haben sie aufgrund mit blanker Gewalt durchgesetzt. Das heißt, wenn die Frauen nicht gespurt haben, haben sie eine gescheuert gekriegt. So würde man das im Neudeutschen beschreiben. Diesen Mechanismus hat was für sich, stimmt nur nicht mit den archäologischen Facts überein. Sprich, wenn die Frauen wirklich gleichberechtigt gejagt haben, dann hatten die auch gleichberechtigten Zugang zu den Waffen. Also ist die Frage, was bleibt, ist, dass wahrscheinlich, und auch da sind sie unterschiedlich, also man geht davon aus, dass die Frauen eigentlich körperlich in dieser Zeit Jäger und Sammler ziemlich gut durchtrainiert waren. Und auch dort nicht unbedingt die Männer einen Vorteil hatten. Aber es gibt eine Charakteristikum der Frauen, der sich maßgeblich von den Männern unterscheidet, und das ist die Schwangerschaft. Das heißt, und auch da gibt es einen Unterschied zwischen der Zeit Jäger-Sammler und der Zeit, als sie sesshaft wurden. Das heißt, bei den Jägersammlern war es so, dass sie dadurch, dass sie ein Nomadenleben geführt haben, haben sie sozusagen nicht so viele Kinder bekommen. Erstens war die Versorgung nicht so gut und zweitens gab es keine Ersatznahrung. Das heißt, der Unterschied zur Sesshaftigkeit ist der, dass es offensichtlich durch die Viehzucht Ersatznahrung für die Babys gab, sprich Kuhmilch und Brei, und dadurch die Kinder viel besser ernährt werden konnten. Wenn die Kinder jetzt besser ernährt werden konnten, wurden sie früher abgestillt. Und wenn die Kinder früher abgestillt wurden, war die Fruchtbarkeit der Frauen viel kürzer. Das heißt, sie haben viel mehr Kinder bekommen. Wenn die Frauen viel mehr Kinder bekommen haben, mussten sie sich natürlich mehr über die Kinder, um die Kinder kümmern und waren offensichtlich den gewalttätigen Männern mehr ausgeliefert. Also das wäre so eine Möglichkeit, das irgendwie nachzuvollziehen. Und der dritte Punkt, der sich sozusagen da geändert hat, ist, dass als es in der neolithischen Revolution um Landbesitz ging, ist sozusagen ein neues Phänomen aufgetaucht, sprich der Besitz. Das heißt, als Nomaden hat man eigentlich so gut wie keinen Besitz, weil man kann ja nicht sein Haus hinterher schleppen. Ja, also Wohnwagen gab es ja noch nicht. Sondern man hat nur das transportieren können, was man halt tragen konnte. Und das ist nicht so viel. Also gibt es wenig Potenzial, um sich zu streiten. Anders sieht es aus, wenn man ein Haus hat, wenn man irgendwelche Viecher hat, wenn man irgendwelche Vorräte hat. Das heißt, das Problem bei Besitz besteht darin, dass der Nachbar, vielleicht wenn er nicht so viele Viecher hat, wenn er nicht so tolle Frauen hat, was auch immer, dass der irgendwie dann sehr schnell neidisch wird und dass es dann natürlich das Phänomen des Raubs auftritt. Und dann kommt wieder die Frage, wer beschützt das jeweilige Familieneigentum? Und das ist in dieser Logik hier offensichtlich die Männer gewesen. Das heißt, aufgrund ihrer Waffenerfahrung als auch körperlichen Ausstattung waren das die Leute, die die Schwachen, das waren die schwangeren Frauen, die kinderversorgenden Frauen, die Kinder beschützt haben, und dadurch haben sie einen höheren Status in dieser Gemeinschaft bekommen und dadurch besseren Zugang zur Nahrung und dadurch mehr Macht in diesem Gemeinwesen, sprich, dann gab es halt nur noch die Männerrunden, die bestimmt haben, was der Stamm macht, und nicht mehr die Frauen. So könnte man sich das vorstellen, offensichtlich. Das heißt, die Frau war ab der neolithischen Revolution für die Landwirtschaft zuständig. Die Landwirtschaft war das Haupternährungsmittel der Leute. Das heißt, die Männer haben von den Frauen mehr oder weniger gelebt. Und wenn die Männer also das Nachbardorf überfallen haben, was haben sie dort geraubt? Sie haben, also die Männer, die vom Nachbardorf, wurden in der Regel umgebracht. Weil die waren zu nichts mehr Nutze, außer dass die vielleicht irgendwelchen Streit wieder anfangen. Brauchen wir nicht. So, dann haben sie die Vorräte geklaut, dann haben sie das Vieh geklaut, dann haben sie sich, wenn es gutes Land war, das Land einverleibt, und sie haben die Frauen und die Kinder mitgenommen. Entweder um die Frauen, wenn es schon einen Sklavenmarkt gab, wieder einzutauschen gegen irgendwelche anderen Sachen und auch die Kinder, oder als Arbeitssklaven zu halten oder zu heiraten und eine Familie zu gründen und dann aber auch in einem geringeren Status, sprich als Arbeitskraft. So, das ist so ein bisschen die Logik offensichtlich. Und das wäre die Antwort auf, wo hat das eigentlich begonnen? Und von der Geschichte her kann man es eigentlich relativ gut nachvollziehen. Das heißt, die Geschichte ist eigentlich von Völkern geschrieben worden, die es geschafft haben, andere Völker auszurauben. Eigentlich von Raubvölkern. Sei das jetzt die Indogermanen, also die Arier, die nach Indien kamen, ja, also die die Veden geschrieben haben. Die Veden sind ja großteils nur Kampfeslieder. Da ging es um Eroberungen, um Vergewaltigung, um Raub, Diebstahl. Sei das die Indogermanen, die also links rumgegangen sind, also dann nach Griechenland gekommen sind, die Dorier oder Dora. Also in der Ilias, Odyssee, geht es auch nur um Raub, Totschlag, wie man die anderen umbringt, wie man Krieg führt, wie man Städte, also Troja, kaputt macht. Die griechische Geschichte an sich ist eine Geschichte, also jetzt in der Klassik, ja, also wo es dann die ganzen Philosophen gab und die ganzen Jungs und die Demokratie in Athen, ist eine Geschichte des Krieges eigentlich, wo sich ein Stadtstaat den nächsten also bekämpft hat, wo dann also Athen gegen Sparta gekämpft hat, wo die Griechen gegen die Perser gekämpft haben, also permanent irgendwie. Die Römer sind eines der größten Raubvölker überhaupt. Die haben ja eigentlich nur davon gelebt, dass sie andere Völker versklavt haben und ausgeraubt haben. Selbst lebensfähig waren sie eigentlich nicht. Und als der Zufluss von Raubgut versiegt ist, sind sie eingegangen. Und dann sind die Germanen gekommen, etc., etc. Okay, vielleicht nicht ganz so einfach, aber und dann sind die Germanen gekommen, etc., etc. Aber ja, also worauf ich hinaus möchte, ist, dass offensichtlich die Völker sich durchgesetzt haben, die am besten kriegsfähig waren und andere Völker ausgeraubt haben. Und die Grundlage des Raubes ist eigentlich ein Machtverhältnis innerhalb der Familiensysteme. Und das sind dann sozusagen die Männer, die bestimmen, die Patriarchen, die Väter, also Patriarchenherrschaft. Heißt das ja eigentlich, übersetzt der Begriff Patriarch, aber eigentlich müsste man es über Männerherrschaft ausdehnen. Und die Gesellschaften, sprich also die indogermanischen Gesellschaften waren Männergesellschaften, die römische Gesellschaft war eine Männergesellschaft, das ganze Mittelalter bei uns ist eine Männergesellschaft. Der Vatikan ist ein Männerverein, der ist ja bis heute verhindert, dass Frauen gleichberechtigte Positionen da kriegen. Also wo wir hinschauen, dominieren eigentlich die Männer. Und das bedeutet für die Frauen, dass sie eigentlich immer auf zweiter Position sind. Und bis heute, mit der Ausnahme im Westen, also und bei uns, darf man auch nicht vergessen, auch das habe ich mir rausgesucht, ist das ja noch gar nicht so lange her. Das heißt, bei uns gab es im allgemeinen Gesetz, allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, steht Paragraph 91, lese ich jetzt vor, ich kann leider nicht alles vorlesen, aber um einen Eindruck zu bekommen, wie halt hier so die Gesetze waren. Der Mann ist das Haupt der Familie. In dieser Eigenschaft steht ihm vorzüglich das Recht zu, das Hauswesen zu leiten. Es liegt ihm aber auch die Verbindlichkeit, ob der Ehegattin nach seinem Vermögen den anständigen Unterhalt zu verschaffen und sie in allen Vorfällen zu vertreten. So, er ist das Oberhaupt der Familie, Chef der Familie und, das ist hier nett formuliert, er darf sich vertreten, aber das heißt, sie darf sich selbst nicht vertreten. Das heißt, sie ist überhaupt nicht rechtsfähig. So, konnte gar keine Geschäfte eigenständig abschließen ohne die Unterschrift des Mannes. Das hat bis 1995 in Österreich gegolten, bis die Familienrechtsreform eingeführt wurde. Und da steht dann drin, die Ehegatten sind einander zur umfassenden ehelichen Lebensgemeinschaft, besonders zum gemeinsamen Wohnen sowie zur Treue, zur unanständigen Begegnung und zum Beistand verpflichtet. Und so weiter und so weiter. Das heißt, dieses hierarchische, patriarchale System ist bei uns 1975 verändert worden in ein partnerschaftliches Eheverständnis. Also alles eigentlich noch sehr frisch, wenn man sich diese Jahrtausende-Geschichte mal anschaut. Ja, und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und ich habe noch eine Minute. Kurve zum Buddhismus. Natürlich kann man sich fragen, ob der Buddhismus nicht eigentlich eine patriarchale Religion ist. Also ein typisches Männersystem. Oder, wenn man sich Amerika anschaut, offensichtlich, oder überhaupt buddhistische Gruppen, weil wenn man da reinschaut, sieht man ja fast, also außer jetzt vielleicht beim Zen, aber bei den Tibetern wird es so sein und beim Theravada auch so, dass 70% der Teilnehmerinnen von Retreats sind Frauen, vielleicht sogar 80% und 20% sind Männer. Aber offensichtlich hat Buddhismus, zumindest in unserer westlichen Interpretation, etwas, was hauptsächlich Frauen anspricht, obwohl er eine extreme patriarchale Geschichte hat. Und ich sag mal, wenn solange wir die buddhistischen Lehre aus Asien nehmen, immer noch hat. Also ist noch aktuell eigentlich. Und das sind so ein bisschen die Widersprüche, in denen wir uns auch hier befinden. Das heißt, auch hier ist wieder die Frage, wie viel Tradition übernehmen wir und wie viel Neuentwicklung oder Neuinterpretation machen wir hier im Westen. Und ich bin natürlich Anhänger für neue Interpretationen, weil die historischen Bezüge teilweise ein bisschen schwierig sind. Danke.